Wir fangen an mit Orientierung, mit Geografie. Es sollte zwar keine Geschichtssektion sein, aber ich möchte heute Morgen in dem Familiengottesdienst ein bisschen eintauchen in die Römerzeit. Wir sehen das ganze römische Reich. Eine riesige Landkarte, so hat es ausgesehen vor etwa 1900 Jahren. Also alles, was da ein bisschen gelb und orange ist, das ist alles besetzt gewesen von den Römern. Da waren sie die Chefs gewesen, das ganze römische Reich. Und heute sieht natürlich die Landkarte ein bisschen anders aus. Ich weiss nicht, wer von euch kennt da irgendein Land? Wer erkennt da irgendetwas? Ja. Portugal, genau. Super. Eben, es heisst jetzt alles anders, gell? Lusitania, das ist jetzt Portugal. Wer kennt sonst noch das Land, wie es heute heisst? Ja. Italien natürlich, gell? Der Stiefel da unten, ganz genau. Also, kennst du schon mal etwas? Arabien, haben wir heute auch schon gehört, gell? Da hinten. Da war da gerade ein bisschen die Grenze vom Römerreich. Gut, da ist auch ein bisschen viel Wüste, gibt es auch nicht so viel. Wer kennt noch ein Land? Ja. Genau, Tarraconensis, das ist Spanien, ja. Sibirien, und da, gell, Iberia, ja, fast wie Sibirien. Ist auch gerade ein bisschen an der Grenze, gell, dort, wo dann, also da ist Israel, gell, und oben Iberia, gell, warum wo immer das Iberia heisst wie Sibirien, gell. Also auf jeden Fall merken wir, rund ums Mittelmeer sind die Römer gewesen, überall sind die Chefen gewesen, und heute gehen wir dort ein bisschen in die Ferien. Und die Frage ist, warum ist denn das Römerreich so gross? Warum haben sich die können so verbreiten? Weil heute sind es ja ganz ein Haufen Länder. Eben, man hört Spanien und Portugal und Italien und Schweiz und Frankreich. Warum sind die so stark gewesen? Warum haben die so viel können erobern? Und man sagt, die Römer hatten zu dieser Zeit das beste Militär gehabt. Man sagt so etwa 300'000 Soldaten, die allzeit bereit sind zum Ausrücken. Und wenn man wollte Soldat werden, musste man mindestens 1,75 Meter gross sein. Also ich gehe gerade noch so knapp, gell, mit 1,80 Meter. Man musste wirklich 1,75 Meter gross sein. Dann kräftig hat man sein. Man musste fit sein, gute Augen haben, gute Ohren. Und man ist dann auch noch ausgebildet worden. Also allein die Grundausbildung, ihre Rekrutenschule, war 4 Monate lang. Sie mussten trainieren mit verschiedenen Waffen, wir mussten lange im Märsch machen. Und sie sind so stark, dass sie fast jede Schlacht gewonnen haben. Und so haben sie immer mehr Länder erobert, eben rund ums Mittelmeer. Und auch im Neuen Testament von der Bibel lesen wir immer wieder davon, dass die Römer auftauchen. Also immer wieder lesen wir von den Römern und von ihren Soldaten. Und wir lesen davor, dass einer von diesen Soldaten, dem Apostel Paulus in Jerusalem, das Leben gerettet hat. Der Paulus, er ist ja auch umgekreist in dem römischen Reich. Das ist aber noch super gewesen. Die Römer haben geschaut, dass es gute Strassen gibt. Darum ist der Paulus gut vorwärts gekommen. Er ist umgekreist im römischen Reich, hat von Jesus erzählt, hat Gemeinden gegründet und ist dann zurück nach Jerusalem gekommen. Und als er nicht im Tempel war, ist er falsch beschuldigt worden. Ein paar Männer haben ihn nämlich angeklagt und geschreit: Hilfe, Hilfe, helfe uns! Das ist der Mann, der gegen uns ist. Und sie haben behauptet, der Paulus ist gegen das Volk Israel. Und sie haben gesagt, er ist gegen das Gesetz von Mose. Er hat unseren Tempel entweiht. Aber natürlich war es nur eine Lüge, weil der Paulus ist nicht gegen das Volk Israel war. Er hat ja selber zu dem Volk gehört. Er war schon nicht gegen den Mose und hat schon gar nicht den Tempel entweiht. Es war ja nicht so, dass der Paulus eine Säule gebracht hat und das im Tempel geopfert hat und irgendetwas Dummes gemacht hat. Er hat gar nichts Falsches gemacht, das stimmt gar nicht. All die Anschuldigungen waren nur einfach freche Lügen. Einfach gar nicht die Wahrheit. Aber leider ein ganzen Haufen die Lüge glaubt. Und es war ein Geschrei, sie haben gesagt, was? Der hat den Tempel entweiht, er muss sterben. Und man hat ihn gepackt und hat ihn aus dem Tempel rausgeschleift. Und draussen hat man ihn zusammengeschlagen, man hat ihn auf ihn eingeschlagen. Aber zum Glück ist dann ein Römer gekommen und hat gesagt, halt! Im Namen des Gesetzes, halt! Und der römische Soldat konnte den Aufstand stoppen, weil die Römer sind noch so etwas wie die Polizei. Die haben geschaut, dass da Ruhe reinkommt, dass es Ordnung gibt. Und sie haben jetzt dann müssen entscheiden, ja, was ist jetzt Wahrheit und Lüge. Das war auch ihre Aufgabe gewesen, zu sagen, ja, was stimmt jetzt und was nicht. Sie waren fast ein bisschen wie ein Gericht gewesen. Und wenn sie nicht gekommen wären, wenn die nicht eingegriffen hätten, ich glaube, die Leute sind so verrückt gewesen und gesagt, der Paulus, der hat unseren Tempel entweiht, sie hätten ihn ins Tod geschlagen. Aber sie haben eingegriffen, sind vor die Leute hergestanden und gesagt, Moment, wir müssen erst mal herausfinden, was da eigentlich los ist. Sie haben den Paulus beschützt und gesagt, wir nehmen am besten nehmen wir den Paulus mal mit. Wir führen ihn ab. Und bei ihnen war der Paulus in Sicherheit gewesen. Bei ihnen hat ihm niemand etwas tun können. Und sie haben gesagt, hey, wir wollen jetzt mal in aller Ruhe herausfinden, was ist eigentlich passiert? Stimmt das, dass der Paulus den Tempel entweiht hat? Oder ist es die Wahrheit? Oder ist es eine Lüge? Wer hat eigentlich recht? Und im Gefängnis hat der Paulus gemerkt, dass Gott ihn nicht allein gelassen hat. Und Gott hat ihm in dieser Nacht gesagt, hey Paulus, du musst keine Angst haben. Du darfst stark und mutig sein. Denn genau so, wie du in Jerusalem und rund ums Mittelmeer von mir erzählt hast, so sollst du auch in Rom von mir erzählen. Und das hat der Paulus auf die gute Idee gebracht, nämlich zu sagen, hey, ich könnte doch sagen, ich möchte zum Kaiser in Rom und der soll meinen Fall behandeln. Weil jeder, der Römer war, hat das Recht gehabt. Er konnte sagen, wenn es so ein Streitfall war, niemand wusste, ist das Wahrheit oder Lüge. Und man dachte, ja, der Richter, der weiß es vielleicht selber nicht. Hat man können sagen, hey, ich möchte, dass mein Fall der Kaiser in Rom behandelt. Kann man als Schweizer auch, gell? Man kann sagen, wenn einem das Gericht da nicht passt, kann man sagen, ich möchte vor Bundesgericht gehen. Irgendwo dort in Lausanne, dort werden sie dann schon sagen, wer recht hat und wer nicht. Also quasi die oberste Instanz. Der Paulus hat gesagt, der Kaiser persönlich, er soll meinen Fall behandeln. Und so ist der Paulus nach Rom gekommen. Und in der Bibel, in der Apostelgeschichte heißt es, in Rom erlaubte man Paulus, eine eigene Wohnung zu nehmen, in der er von einem Soldaten bewacht wurde. Also Paulus war zwar gefangen, aber er war irgendwo in einem dunklen Kellerloch eingesperrt, irgendwo bei den Mäusen und Ratten und Kellerrasseln, sondern er durfte sich eine Wohnung mieten und ist dort von einem römischen Soldat bewacht worden. Der war die ganze Zeit bei ihm und wenn wir dann in der Apostelgeschichte weiterlesen, merken wir, dass der Paulus einen Haufen Gäste empfangen konnte. Also er hatte grosse Freiheiten, es konnten einen Haufen Gäste zu ihm kommen und er hatte einen persönlichen Bodyguard, einen persönlichen Leibwächter, der römische Soldat, der musste ihn bewachen, beschützen und er hat natürlich aufgepasst, dass niemand den Paulus angegriffen hat. Der Paulus hat dort ganz viel Zeit gehabt, um sich mit den Christen in Rom zu treffen, mit ihnen zu reden, mit ihnen zu beten und immer wieder sind noch Gäste zu ihm gekommen. Und er hatte Zeit, um drei wichtige Briefe zu schreiben. Er hat nämlich Briefe geschrieben an die christliche Gemeinde in Ephesus, in Kolosse, in Philippi. Und er hat dann noch einen persönlichen Brief geschrieben an Philemon. Und die Briefe sind heute alle im Neuen Testament. Jeder kann nachlesen, was der Paulus da in seiner Mietwohnung in Rom geschrieben hat. Und ganz spannend ist, dass er sich inspirieren lassen hat von dem römischen Wachsoldat. Er hat nämlich den Epheser ganz einen spannenden Text geschrieben, den werden wir heute Morgen anschauen. Er hat nämlich geschrieben, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Also der Paulus hat den Christen in Ephesus, das ist in der Türkei, geschrieben, hey, bewaffnet euch. Wir sollen so bewaffnet und gerüstet sein wie ein römischer Soldat. Sie sollen so eine Römerrüstung anziehen. Die Frage ist ja, warum denn das eigentlich? Was hat denn der Paulus da geschrieben? Warum ist ihm das so wichtig gewesen? Und der Paulus hat geschrieben, hey, es gibt leider einen Teufel. Und der ist ganz heimtückisch und fies und hinterlistig und der versucht immer wieder uns anzugreifen. Und wie macht er das? Er haut uns nicht ein paar Ohrfeigen oder so, steckt uns nicht ein Schwert im Bauch oder irgendetwas, sondern ganz anders, viel fieser. Der Paulus sagt nämlich, hey, das ist kein Kampf wie auf dem Pausenplatz, wo man sich mal verprügelt oder so. Es ist kein Kampf auf dem Fußballplatz, wo man gefault hat oder so, sondern der Paulus sagt, der Kampf, der ist vor allem in unserem Kopf. Da tobt der Kampf. Da ist der Kampf. Und wir schauen uns mal ein Beispiel an, wie so ein Kampf könnte aussehen. Und in der Liechtenstein ist eine Landesbibliothek. Gell? Wenn ihr in die Landesbibliothek wollt, müsst ihr ein bisschen weiterfahren. Bei uns gibt es eine liechtensteinische Landesbibliothek. Dort gibt es manchmal Bücher, die ausgeschieden werden. Auf jeden Fall habe ich ein Buch gekauft für 2 Franken. Und total spannend. Das Buch heisst «Auf Augenhöhe». Irgendeine deutsche Künstlerin hat über 100 Kinder befragt, die in Deutschland wohnen, zwischen 8 und 10. Und sie wollte einfach wissen, ja, was denken die Kinder so über das Leben? Was denken Sie? Und all die Antworten kann man in dem Buch nachlesen. Und wir werden nicht alle 100 Kinder heute Morgen anschauen. Wir schauen uns noch ein paar Beispiele an, wo einfach deutlich wird, was da für ein Kampf in unseren Gedanken abgeht, was das für ein unsichtbarer Kampf ist, den Paulus den Epheser schreibt. Und besonders eindrücklich finde ich, wenn wir das Buch studieren, dass ganz ein Haufen Kinder sagen, ja, ich glaube an Gott. Nämlich 88 von 100 Kindern sind sich sicher und sagen, ja, es gibt einen Gott und ich glaube an Gott. Und 8 weitere Kinder sagen, ich weiß nicht so recht, ich bin ein bisschen unsicher, manchmal glaube ich an Gott und dann manchmal auch wieder nicht. Also so, eigentlich glaube ich schon an Gott, so halb, ich weiß nicht so recht, manchmal glaube ich, manchmal nicht. Die sind noch ein bisschen unschlüssig und es gibt insgesamt nur 4 Kinder, die sagen, nein, an Gott glaube ich nicht. Also die meisten Kinder, die allermeisten Kinder haben es gecheckt und die sagen, ja, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott und die haben wirklich viel Wahrheit schon erkannt. Und trotzdem merken wir bei ihnen, tobt ein Kampf in ihrem Kopf. Der Kampf, den der Paulus da beschreibt im Epheserbrief. Die 8-jährige Anna zum Beispiel, Anna, 8, sie sagt, ich habe das nachlesen im Buch, sie sagt, ich bin die Einzige in meiner Familie, die blondhaarig ist. Dann denke ich manchmal, dass ich das falsche Kind bin. Meine Oma, mein Opa sagen, dass sie auch nicht blond waren. Meine Mutter hätte auch gern blonde Haare und ich hätte gern so ein schönes Braun wie meine Cousine. Also, verrückt, was bei der Anna im Kopf abgeht, gell? Sie denkt, hey, ich bin das falsche Kind. Ich bin falsch. Irgendwie hat sie das dumme Gefühl, ich bin nicht richtig. Ich bin falsch. Ich soll ganz anders sein. Alle haben braune Haare und ich habe blonde Haare und es wäre viel besser, ich hätte braune Haare. Sie denkt, hey, ich bin völlig falsch. Und vielleicht hast du das auch schon mal gedacht. Vielleicht hast du schon gedacht, hey, irgendwie bin ich nicht richtig, ich sollte anders sein. Ich sollte vielleicht sportlicher sein, schlauer sein. Aber wir merken, die Gedanken, die kommen nicht von Gott. Das sind ganz gemeine Lügen, die uns der Teufel umtriebeln will. Und so kämpft er gegen uns. Er flüstert uns nämlich Lügen ein in unseren Kopf. Und er sagt uns immer wieder, die gleichen Lügen, bis wir die glauben. Er hat der Anna 100-mal gesagt, du bist falsch, du bist falsches Kind. Du sollst anders sein, du bist nicht richtig, du bist falsch. Und Jesus hat einmal gesagt, der Teufel stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und Jesus sagt, hey, das ist der Trick vom Teufel. Er versucht uns immer wieder irgendwelche blöden Lügengeschichten unterzujubeln. Und das kann er richtig gut. Es muss uns bewusst sein, er ist der Lügenprofi. Er kann uns Blaue vom Himmel runterlügen, ohne ein bisschen rot zu werden oder mit der Wimper zu zucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit Lügen. Gell? Ich merke, mir fällt es extrem schwer, wenn ich auch will, jemandem einen Käse angeben. Irgendwie sieht es mir einfach an. Die Leute merken sofort, ja, das ist glaub, gar nicht wahr, das stimmt gar nicht, die Geschichte. Aber der Teufel, er kann das, ohne mit der Wimper zu zucken. Er lügt so gut, dass wir es gar nicht merken. Wenn wir nicht aufpassen, denken wir, ja, das ist die Wahrheit. Ja, stimmt, ich bin falsch, ich bin nicht richtig. Und das kann uns ganz schön Angst machen. Es ist ja voll fies, dass er in unserem Kopf, in unseren Gedanken gegen uns kämpft. Aber der Paulus hat das nicht geschrieben, um zu sagen, oh, es ist ganz schlimm und ihr müsst vor Angst haben, da gibt es einen Kampf und ihr werdet untergehen. Sondern nein, er sagt, hey, es gibt eine Hilfe. Er hat die Vers geschrieben, den Epheser, um ihnen Mut zu machen. Der Paulus sagt nämlich, hey, da gibt es eine Schutzausrüstung. Gott hat uns so eine Schutzausrüstung gegeben und die dürfen wir anlegen. Und wenn wir diese Schutzausrüstung anhaben, dann sind wir unter Gottes Schutz. Und Gott ist viel, viel stärker als der Teufel. Jesus ist grösser, er ist stärker und gegen ihn hat der Teufel mit seinen Lügengeschichten gar keine Chance. Wenn wir die Rüstung nämlich von Gott anhaben, dann kann uns der Teufel nicht mehr verletzen und verwirren mit seinen Lügengeschichten. Und wie sieht denn die Schutzausrüstung aus? Der Paulus beschreibt jedes einzelne Stück von dieser Ausrüstung und er schreibt den Brief da ganz, also ich glaube, wo er den Brief geschrieben hat, hat er ganz bewusst den römischen Soldat angeschaut, der hätte ja ihn bewachen müssen und er hat geschaut, was hat er alles an, was hat er für eine Ausrüstung an. Er hat jedes einzelne Teil angeschaut und auch wir wollen die Ausrüstung ein bisschen anschauen. Was denkt ihr, was gehört alles dazu, was hat der römische Soldat alles an? Was gehört dazu? Ja, ein Schwert natürlich, gell? Ein Schwert hat er. Ganz wichtig, um sich vielleicht auch verteidigen können oder angreifen können. Ja, ein Schild, genau. Das ist auch wichtig, vielleicht um sich zu schützen, wenn ein Pfeilbogen kommt. Was willst du noch sagen? Ein Helm, genau. Ganz wichtig, ein Helm auf dem Kopf. Kluge Köpfe schützen sich. Ja. Schuhe hat er auch, genau, weil das ist auch wichtig, gell? Das gehört auch zu dieser Ausrüstung, wenn man nicht barfuß unterwegs ist, auf einem spitzigen Stein steht und dann, ah, mir tut der Fuß weh, kann man auch nicht mehr gut kann man sich schützen. Schuhe sind auch wichtig, was willst du noch sagen? Ein Brustpanzer, genau, auch ganz wichtig, weil die haben gewusst, hey, da ist das Herz, gell? Wenn jemand ein Pfeil da rein schiesst, ist es nicht gut, wir brauchen einen Brustpanzer. Und was hat er sonst noch? Ich glaube, wir haben fast alles, gell? Etwas fehlt noch. Aber das ist ein bisschen schwierig zu wissen. Was würdest du sagen? Der Gürtel, genau. Also der Gürtel, der gehört auch dazu, weil mit dem Gürtel hätte er seine Tunik haben, gell? Das ist eigentlich ein längeres Gewand, ein bisschen aufbinden, sonst wäre er immer drüber gestolpert. Ja. Ein Röckli, genau. Genau, so eine Art Tunika, gell? So ein Röckli. Die meisten Leute haben keine Hose gehabt, sondern eben so ein Röckli. Und der Gürtel war eben wichtig, damit man das Röckli ein bisschen aufbinden konnte. Das war eigentlich ein bisschen länger. Wenn sie nur unterwegs waren und es kalt war, konnte man das Röckli ein bisschen runterlassen. Aber wenn man schnell marschieren oder angreifen wollte, konnte man das Röckli aufbinden. Das ist genau so. Das war ganz wichtig. Und der Paulus sagt, hey, das ist die Schutzausrüstung. Okay, was denken ihr? Welches Teil ist das Wichtigste oder was ist unwichtig? Was könnte man weglassen? Ja, was würdest du sagen? Weglassen hat man keins, gell? Könnt ihr sagen, oh, der Brustpanzer ist so schwer, komm, dann lassen wir daheim. Der soll daheim verrosten, den brauche ich doch nicht. Wir merken, die Teile sind alle wichtig. Man kann nicht sagen, ja, heute gehe ich jetzt mal ohne Helm, ist ja gleich. Der Helm, der kocht mir ja das Hirn, ist so heiß unter dem Helm, den lasse ich jetzt daheim. Sondern Paulus sagt, nein, hey, die sind alle wichtig. So ein römischer Soldat hätte nie gesagt, ja, pff, heute gehe ich jetzt mal ohne Schwert, sieht irgendwie cooler aus. Sondern die haben gewusst, hey, jedes einzelne Teil ist wichtig. Ich muss alles mitnehmen. Ich muss jedes einzelne Teil muss ich dabei haben. Und genau das sagt der Paulus so, hey, wir sollten alle Teile von der Schutzausrüstung, die Gott uns schenkt, annehmen und anlegen. Okay, jedes Teil ist wichtig. Und ich habe für euch so Kärtchen vorbereitet. Da sind einfach immer wieder ist einfach ein Teil drauf. Gell? Da zum Beispiel ein Helm, da gibt es so einen Brustpanzer, da gibt es so Sandalen und so weiter und so fort. Und eure Aufgabe ist es, die Schutzausrüstung einfach für euch komplett zu machen. Das heisst, jedes Kind sollte am Schluss dann eine ganze Schutzausrüstung haben. Also ich verstreue die Teile und ihr solltet schauen, dass ihr von jedem eins habt, dass ihr wirklich eine ganze Ausrüstung habt. Okay, sind wir parat? Ja. Super. Und wichtig ist nicht unbedingt, dass ihr am schnellsten sind, gell? Und sonst eben, gell, ich habe Angst, plötzlich gibt es noch einen Unfall, alle springen zusammen und und. Weil ihr seid noch nicht geschützt, noch nicht gerüstet. Wichtig ist einfach, dass ihr komplett sind. Und ich hoffe, es klappt. Okay, wir probieren es mal. Okay, dann wird fleissig gesammelt. Ich hoffe, wir finden eine ganze Rüstung. Die eine ganze Rüstung haben, ihr dürft herhocken. Also, du bist schon fertig, sensationell. Super. Also, jetzt ist die Rüstung komplett. Ganz gut. Wer so eine Rüstung hat, der ist gut geschützt, der ist parat und kann wirklich dann in die Schlacht ziehen. Und wenn Gott uns so eine Schutzausrüstung anbietet, gell, ist es so wichtig, dass wir die anlegen. Man könnte schon sagen, oh, das ist ein bisschen unpraktisches Gestürm und so, gell, sollen wir wirklich mit so einem komischen Helm rumlaufen. Aber Paulus sagt, die Rüstung ist nur im Vergleich, natürlich. Es ist nicht so, dass wir mit einem Metallhelm rumlaufen. Der Paulus sagt, die Rüstung ist ein Vergleich und er verbindet jedes einzelne Teil von dieser Rüstung mit etwas Unsichtbarem, mit etwas, was uns hilft im Kampf gegen den Teufel. Und beim nächsten Spiel ist es ganz wichtig, dass ihr euch gut merken, was der Paulus sagt. Weil er macht einen Vergleich und sagt, jedes einzelne Teil, das steht für etwas Unsichtbares, was uns hilft im Kampf gegen den Teufel. Wir müssen probieren gut zu merken, was der Paulus da für Vergleich macht. Ja. Wenn du schon kennst, umso besser. Umso besser. Und zwar, ich zeige euch einmal, gell, was der Paulus vergleicht. Aber es ist ein bisschen schwierig, gell? Ich muss euch 6 Sachen merken. Und ich bin gespannt, wie das klappt. Okay, der Paulus sagt, er fängt einmal an mit dem Gürtel und sagt, das ist der Gürtel von der Wahrheit. Also der Gürtel vergleicht er mit der Wahrheit, also mit dem Gegenteil von der Lüge. Dann sagt er, der Brustpanzer, das ist Gerechtigkeit. Und dann nimmt er noch die Sandalen dazu und sagt, die Sandalen, die stehen für Bereitschaft, jemandem von Jesus zu erzählen. Und dann gibt es noch den Schild, nämlich den Schild vom Glauben. Dann gibt es noch den Helm von der Rettung oder der Helm vom Heil. Und dann gibt es noch das Schwert, nämlich er sagt, das ist das Wort von Gott, das ist die Bibel. Okay, also das ist die ganze Schutzausrüstung. Und jetzt geht es so, dass wir da verschiedene Plakate haben. Und da steht jeweils drauf, was es, mit was der Paulus vergleicht, gell? Mit dem Heil, mit der Wahrheit, Gerechtigkeit. Und ich lege die Schilder vorne her und ihr müsst nachher probieren, eure Kärtchen am richtigen Ort abzulegen. Und wir merken dann auf einen Blick, gell, wenn da überall die gleichen liegen, dann haben wir es richtig gemacht. Okay, also da ist Wahrheit, Gerechtigkeit, Gottes Wort, Glauben, Bereitschaft zum Verkündigen und Heil. Ja, wir dürfen anfangen. Okay, dann wird fleissig sortiert. Wow, wir sind super, es läuft gut. Jawohl, da kommt der Brustpanzer her. Und ich merke vor allem, ihr seid euch einig, gell? Es ist kein Durcheinander, sondern ihr seid euch einig. Es sieht wirklich super aus da vorne. Also, wir schauen es mal schnell durch. Da, Moment. Wir schauen es mal schnell durch, wir sind auf eine falsche Folie gekommen. Jawohl, da sind wir schon wieder. Herzlichen Dank an die Technik. Gehen wir schnell vorwärts. So, wir schauen, wo wir sind. Jawohl, jetzt. Also, der Gürtel, hat er richtig gesagt, ist der Gürtel von der Wahrheit. Dann der Brustpanzer von der Gerechtigkeit, ganz genau. Dann das Schuhwerk von der Bereitschaft, jemandem von Jesus zu erzählen. Auch das ist richtig gewesen. Der Schild vom Glauben. Dann der Helm von der Rettung. Das Schwert. Das Wort von Gott. Genau. Dann kommt es gerade nochmal. Aber ich glaube, langsam wissen wir es. Langsam haben wir es gesehen. Und wir kommen zurück zu der anderen. Sie dann denkt, hey, ich bin falsch. Irgendwie bin ich falsch, weil ich blonde Haare habe. Oder besser gesagt, ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurückgehen. Die Anna, das ist ganz wichtig. Merken, sie glaubt an eine Lüge. Und darum sagt er, Paulus fängt an mit dem Gürtel von der Wahrheit, das ist ganz wichtig. Und wir haben schon herausgefunden, gell, den Gürtel brauchen Soldaten, um das Röckchen aufzubinden, dass sie sich gut können bewegen können. Und wenn ihr den Gürtel anschaut, merkt ihr, das ist ein komischer Gürtel. Er hat nämlich noch so Teiler, die hier runterhängen. Was denkt ihr, was könnten denn die sein, die Teiler da? Ist es einfach nur Dekoration oder so etwas? Die Streifen, die sind aus Leder und es hat so Metalldinger dran. Und zum einen klimpert es furchtbar schön, wenn man läuft. Also es tätscht gegen den Rand und klimpert so. Gell? Und man sagt, das macht so ein Geräusch, gell? Wenn 100 Soldaten mit dem laufen, es rasselt dann wie ein Panzer. Also nur schon das macht Eindruck, gell? Die Finder kommen Angst über, es rasselt und tut und macht. Und man sagt, es ist auch ein Schutz. Weil nämlich, wenn jemand mit dem Schwert unten reinhauen will, dann gleitet es ein bisschen ab dem Gürtel. Also Paulus sagt, der Gürtel ist wichtig und der Gürtel ist so ein bisschen wie auch das Erkennungszeichen vom Soldat. Weil jeder hat seinen Gürtel ein bisschen anders gemacht. Die Metalle sind ganz schön verziert gewesen, jeder hat es ein bisschen anders gemacht und den Gürtel haben Soldaten immer angehabt. Sogar wenn sie frei hatten. Weil der Gürtel ist wie das Erkennungszeichen gewesen, jeder hat gewusst, ah, das ist ein römischer Soldat. Der gehört zu der römischen Armee. Und wenn man der Gürtel verloren hat, dann ist man ausgelacht worden. Und man gesagt, ha, er hat den Gürtel verloren, was für ein Trottel. Er lässt seinen Gürtel liegen, er verliert den Gürtel. Das gibt es ja nicht. Und ihnen ist der Gürtel so wichtig gewesen. Und genau das sagt nämlich der Paulus. Er sagt, hey, die Wahrheit ist genauso wichtig, genauso wie der Gürtel. Die ist so wichtig, wenn wir nämlich wissen, was die Wahrheit ist, dann wissen wir auch, was die Lüge ist. Wenn wir wissen, was wahr ist, wissen wir auch, was falsch ist. Die Wahrheit hilft uns nämlich, die Lüge vom Teufel aufzudecken. Und bei der Anna war es so, dass wir gemerkt haben, sie hat das Gefühl, sie ist falsch, weil sie blonde Haare hat. Sie ist einfach nicht richtig, aber sie ist eine Lüge. Dass sie das Gefühl hat, hey, ich bin falsch. Das ist einfach nur eine Lüge. Wenn wir nämlich in der Bibel lesen, merken wir, was die Wahrheit ist. Im Psalm 139 heißt es, du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Also Gott sagt der Anna, hey, die Wahrheit ist, du bist richtig. Du bist sogar goldrichtig. Ich selber habe dich gemacht, deine blonden Haare. Das war meine Idee gewesen. Du bist absolut grossartig und einzigartig. Du bist kein bisschen falsch, sondern du bist goldrichtig. Und wenn der andere das weiss, dann muss sie nicht mehr länger die blöde Lüge glauben, ich bin falsch. Sondern kann sie wissen, hey, Gott hat mich gemacht und er hat mich gut gemacht und ich bin ganz richtig. Aber leider gibt es noch ein anderes Mädchen, die glaubt dieser Lüge, dass sie falsch ist. Die Anna glaubt, sie ist falsch und Sophie, von der lesen wir manchmal, begegne ich einem und dann überlege ich, ob ich mal dick sein werde. Ich hoffe das nicht für mich. Es kommt zwar nicht auf das Äußerliche an, aber trotzdem hoffe ich das nicht für mich. Dann denke ich auch darüber nach, ob ich mir die Haare färben lassen soll. Also Sophie hat Angst und denkt, oh, es könnte mir passieren, dass ich mal Übergewicht hätte und dann möchte ich noch eine andere Haarfarbe haben. Dann merken wir, sie macht sich morgens Gedanken dafür, oh, es könnte passieren in Zukunft, gell, dass ich mich verändere oder sie plötzlich die falsche Haarfarbe habe oder sie plötzlich vielleicht ein bisschen dick bin oder so und dann wäre ich nicht mehr richtig. Aber die Wahrheit ist, hey, Gott hat auch Sophie gemacht. Er hat sie gut gemacht. Und Anna und Sophie sind leider nicht die Einzigen, die so dumme Lügengeschichten glauben. Ich stelle gerne noch ein paar andere Lügen vor. Nämlich Pinard, die sagt, wenn ich auf die anderen gut achte und keine Ausdrücke sage, also irgendwie blöde Kuh, dumme Gans oder so etwas, gell? Seit wenn ich auf die anderen gut achte und keine Ausdrücke sage, dann erfüllt mir Gott meine Wünsche. Gott sieht ja jeden. Wenn ich Ausdrücke sage, bestraft er mich und die anderen auch, wenn die Klauen schlagen, Stinkefinger zeigen. Wenn ich brav und gut bin, erfüllt mir Gott alle Wünsche. Aber stimmt denn das? Erfüllt mir Gott jeden Wunsch, wenn ich einfach brav und gut bin? Ist es eine Wahrheit oder ist es eine Lüge? Wer sagt, es ist die Wahrheit? Wer sagt, es ist eine Lüge? Also wir sind uns einig, es ist eine Lüge. Der Paulus nämlich schreibt den Römer und sagt, hey, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Also der Paulus sagt, hey, das ist eine Lüge, dass Gott den Braven und Guten jeden Wunsch erfüllt. Das stimmt gar nicht, weil es gibt gar keine Braven und Guten, die sind ausgestorben, die gibt es nicht. Wir Menschen, wir sind alle gleich, wir tun alle Sachen, die Gott nicht gefallen. Das ist die Wahrheit. Und es ist auch eine Lüge, dass Gott uns bestrafen will, wenn wir Schimpfwörter sagen oder sonst etwas machen, was nicht in Ordnung ist. Weil im Alten Testament heisst es, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Also die Wahrheit ist, dass Gott uns so gern hat, dass er uns nicht bestrafen will, sondern er hat die Strafe auf sich selber genommen. Er hat Jesus geschickt und Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und der Fabian, er ist 9 und er sagt, man sagt ja, man hätte einen Schutzengel. Ich habe nie einen. Ich habe mir voll die Hand eingequetscht im Gartenzaun. Habe ein paar Tage lang einen Verband gehabt. Da hätte der Schutzengel aufpassen sollen. Deswegen glaube ich nicht so arg an Gott. Also, ganz interessant, er sagt, hey, weil der Schutzengel verpennt hat, glaube ich nicht mehr so wirklich an Gott. Aber ist das die Wahrheit? Hat denn der Schutzengel von Fabian geschlafen? Was denken ihr, Wahrheit oder Lüge? Wer sagt, es ist die Wahrheit? Wer sagt, es ist eine Lüge? Ich glaube, es ist tatsächlich so, es ist eine Lüge. Weil in der Bibel steht, hey, es gibt Schutzengel. Und die schauen ganz besonders auf Kinder, aber es steht nie, dass sie uns bewahren vor allem Leid, dass nie etwas passieren kann. Das stimmt gar nicht. Natürlich, Schutzengel passen auf, aber wir wissen manchmal nicht, warum trotzdem etwas passiert, was Gott für einen Plan hat. Das können wir manchmal wirklich nicht verstehen. Aber es steht nie, Schutzengel schauen, dass niemandem irgendwie etwas passiert. Julia sagt, mich stört an der Kindheit, dass ich mit meiner Schwester streiten muss. Also sie sagt, es ist toll zum Kind zu sein, aber so blöd, ich habe eine Schwester und mit der muss ich immer streiten. Es geht nicht anders. Ich muss mit dieser dummen Geiss streiten. Ich kann nicht anders. Aber ist das die Wahrheit? Muss man mit der Schwester oder mit dem Bruder streiten? Muss man das? Wer sagt, ja, das ist die Wahrheit, also mit der Geschwister, ich muss streiten, sonst geht es nicht anders. Wer sagt, nein, das ist eine Lüge? Genau, das ist eine Lüge. Es ist so, gell, manchmal hat man wirklich Krach mit der Schwester und so, gell, ja, manchmal Krach mit meiner Schwester, ist eine grosse Schwester, 3 Jahre älter als ich. Und wenn ich etwas von ihr ausgelegt habe, gell, ist es halt dummerweise immer, wenn ich ein Buch ausgelegt habe, ist es nachher halt zurückgekommen mit einem Eselohr. Ist halt so gewesen, gell, und es hat sie verrückt gemacht, wie verrückt. Also, unglaublich. Kann ich schon ein bisschen verstehen. Eben, es gibt Streit, aber es ist eine Lüge, dass wir streiten müssen. Wir müssen nicht streiten mit der Schwester oder mit dem Bruder, weil Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Das ist die Wahrheit. Jesus kann Frieden schenken. Frieden mit dem Bruder, Frieden mit der Schwester. Du musst nicht streiten mit deiner Schwester, mit deinem Bruder. Und dann ist auch noch der Felix gefragt worden. Der Felix ist gefragt worden, hey Felix, was kannst du richtig gut? Was ist deine Stärke? Was ist deine Spezialität? Worin bist du richtig gut? Und der Felix hat ganz kurz geantwortet und gesagt, Motzen. Er hat gesagt, Motzen. Ich motze einfach gern. Mich nervt einfach alles. Ist das wahr? Ist alles einfach nur nervig? Müssen wir motzen? Müssen wir das? Wir merken, gell, es ist ganz klar, nein, wir müssen nicht motzen. Es ist nicht alles einfach nur nervig. Und das ist eine Lüge. Weil das ist so typisch, gell, der Teufel will uns das so immer wieder unterschieben und immer sagen, oh, ist blöd, dass die Sonne scheint, weil es braucht, jetzt kriegst du einen Sonnenbrand und ist blöd, dass es regnet, weil jetzt wirst du noch nass, es ist blöd, es ist immer nur blöd, aber es stimmt gar nicht. Weil der Paulus schreibt, dankt Gott in jeder Lage, das ist er, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Also Paulus sagt, hey, Jesus macht es euch möglich, dass ihr Gott Danke sagen könnt, dass ihr gar nicht Mühen motzen. Das ist die Wahrheit. Und dann ist schon noch Sanja gefragt worden, Sanja Zenim, sie ist gefragt worden, was ihr gefällt am Kindsein. Und Sanja hat dazu gesagt, quasi, da muss ich nicht mein Zimmer aufräumen als Kind. Und da muss ich nicht so viel sauber machen und da muss ich nicht heiraten. Weil, wenn ich verheiratet bin, dann passieren so schlimme Sachen, zum Beispiel, wenn der Mann mich einfach verlässt. Also ganz eine traurige Geschichte. Sie sagt, hey, zum Glück bin ich ein Kind, den muss ich nicht heiraten, weil dann passieren immer schlimme Sachen. Aber stimmt das? Passieren immer schlimme Sachen, wenn man geheiratet ist. Ist es die Wahrheit? Wir merken noch, das ist eine Lüge. Schon im ersten Buch der Bibel findet nämlich die Wahrheit. Das heisst, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das wäre eigentlich Gottes Plan, dass ein Mann und eine Frau sich so eng verbinden, dass sie ein Leib und eine Seele sind. Dass sie es gut haben miteinander. Und dass ein Mann einfach wegläuft, seine Frau verlässt, das ist gar nicht Gottes Plan. Wir merken es, der Gürtel von der Wahrheit, der ist ganz wichtig. Und er funktioniert so, immer wenn euch ein Gedanke in den Kopf kommt, irgendwie ein Gedanke, könnt ihr einfach kurz überlegen, ist das jetzt die Wahrheit? Muss ich streiten mit meinem Bruder? Muss ich jetzt verrückt sein? Muss ich jetzt motzen? Oder könnt ihr so eine Lüge. Und wenn du dir nicht sicher bist, manchmal weiss man es nicht recht, ist das eine Lüge, ist das eine Wahrheit oder so, dann kann man in der Bibel lesen, man kann aber auch den Kindergottesdienstleiter fragen, den jüngsten Leiter oder die Eltern, wenn man wirklich nicht sicher ist, die helfen gerne weiter. Aber man kann auch mit Jesus reden, man kann Jesus fragen, hey, ist das wirklich wahr, dass ich falsch bin? Ist das wahr? Und Jesus sagt, nein, das ist eine Lüge. Jesus kennt sich nämlich sehr gut aus mit der Wahrheit. Er sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Und das Ziel vom Teufel ist es, uns alle mit seinen Lügen zu fangen. Er will uns fertig machen. Und darum hat er auch überhaupt keine Freude, dass wir an diesem Daniel-Plan schaffen, weil er sagt, Glauben, Genuss, Gesundheit, Gelassenheit und Gemeinschaft, das sind alles Dinge, die hasst er. Die will er kaputt machen. Gemeinschaft, das hasst er. Wenn die Leute, die an Jesus glauben, zusammenkommen, das hasst er wie best Gelassenheit. Das hasst er, weil er hätte lieber, dass die Leute sich aufregen und wütig werden und Zeug umschmeißen. Das gefällt ihm. Gesundheit und das. Er will nicht, dass wir gesund sind. Am liebsten ist ihm, wenn wir krank sind und nichts machen können. Und auch Genuss, Glauben, all das ist ihm ein Dorn ins Auge. Und er will uns von dem Daniel-Plan abhalten. Und er will uns anlügen und sagen, ja, hör doch auf mit dem Seichen, es nützt doch eh nichts. Ah, das schafft man sowieso nicht. Und Daniel, was Daniel? Er steht im Alten Testament. Was ist das für ein alter Käse? Der ist doch total veraltet. Aber Jesus sagt, hey, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Und Jesus ist stärker als all die Lügengeschichten, weil er ist ein mächtiger Gott. Er ist ein Gott, der es gut mit uns meint. Und er möchte uns Glauben, Genuss, Gesundheit, Gelassenheit, Gemeinschaft, all das will er uns schenken. Und darum ist es so wichtig, dass wir nicht auf die ganzen Lügengeschichten hören. Und normales Geld gibt mir den Kind Hausaufgaben, aber ich gebe euch gerne das mal umgekehrt, gell, den Erwachsenen Hausaufgaben. Ich habe euch drei Blätter mitgebracht, wo einfach zwei Blätter sind mit verschiedenen Lügen drauf. Einfach mal, wenn ihr es wollt, zum Heimnehmen, zum darüber nachdenken. Es gibt so verschiedene Lügen, gell, wo wir manchmal einfach gar nicht mehr merken, dass es Lügen sind. Es gibt Selbstlügen und weltliche Lügen und Ehelügen. Also Lügengeschichten, die Satan probiert, in den Kopf hineinzusetzen. Das Blatt dürft ihr sehr gerne mitnehmen, wenn ihr es wollt. Ich lege es da vorne her zum Eigenstudium. Dann gibt es noch ein extra Blatt Lügen, die wir Frauen glauben. Und dann gibt es auch noch ein Blatt, wo einfach draufsteht, was eigentlich die Wahrheit ist. Die Wahrheit über mich selber. Und das gebe ich euch sehr gerne mit als Hausaufgabe. Der Erwachsene, wir dürfen gerne so ein Blatt mitnehmen, um einfach zu überlegen, hey, was gibt es für Lügengeschichten, die ich glaube? Wo habe ich den Gürtel von der Wahrheit, will ich aber nicht an? Und gehe immer wieder rein auf die Lügengeschichten. Und was wäre eigentlich die Wahrheit? Und ich möchte zum Schluss mit uns beten. Und Jesus, du siehst, wie schnell es mir auf irgendeine Lüge vom Teufel hineingehen, wie schnell wir auf seine Stimme hören und glauben, dass wir daneben sind, dass wir falsch sind. Aber danke, dass du sagst, dass du die Wahrheit bist. Und danke, dass du uns frei machst von diesen Lügengeschichten. Hilf uns immer wieder zu merken, wo wir an einer Lüge aufgesessen sind. Hilf uns, die Lüge zu erkennen und mehr dir und deiner Wahrheit zu glauben. Danke, dass wir nicht einfach hilflos sind in diesem Kampf, sondern dass du uns die ganze Schutzausrüstung zur Verfügung stellst. Amen.